ehrliche Meinung und ich will von euch kein Rumgeschwafel oder irgendwelche Abschweifungen, Videoschiedsrichter, ja, nein, wie seht ihr dieses ganze Thema? Ich finde, nach so einem Spiel wie gestern oder allgemein nach den Spielen in letzter Zeit, das Thema brennt mir unter den Nägeln und ich werde
es macht einen auch madig, von mir kriegst du ein Geschwafel. Also die klare Antwort, Videoschiedsrichter, für mich, ja, du kriegst es nicht zurückgedeckt, wenn alle viel besser Bescheid wissen als der Kollege unten auf dem Spielfeld, schwierig. Allerdings ist so, kann es auch jetzt nicht sein, so diese 6-7 Minuten Pause und da kann man überlegen, muss man da nicht irgendwie vielleicht was modifizieren oder I don't know. Zum Beispiel irgendwie das mit diesen Challenges finde ich gar nicht so schlecht, dass die Mannschaft, das wurde jetzt ja auch in irgendeiner irgendwo WM, EM oder irgendwo in der Liga getestet, dass die gegnerische Mannschaft halt dann irgendwie die Challenge ziehen muss. Hier, ich habe aber da das und das gesehen. Kann man machen. Also abseits finde ich, gibt es richtig oder falsch, aber zum Beispiel jetzt bei dem Gegentor, was irgendwie dann Hand war, wo der Ellbogen im Gesicht war, ist keinem
aufgefallen. Was war es denn jetzt?
Es ist kein...
War es abseits, war es das Foul?
Ja, weiß man, der Schiedsrichter hat ja sich noch nicht mehr richtig klar ausgedrückt, damit geht's ja schon mal los. Aber er hat gesagt, es war Foul und dann hat er zum Schluss noch irgendwie einen Halbsatz über abseits gesagt, was kein Mensch im Stadion und vor dem TV-Geräten verstanden hat, aber ist egal, weil allein schon dieses Foul hat ja gereicht. Und es wurde ja gesagt, danach so haben ja alle so ein bisschen das eingesehen, so, ja, okay, die Hand hat da nicht zu suchen und regeltechnisch so, nur das Problem ist, es ist vorher gar keinem aufgefallen, dem Schiedsrichter nicht, dem Videoschiedsrichter nicht, Köln nicht, HSV nicht und dann wurde das ja untersucht auf Abseits und dann wurde so lange rumgedoktert, bis das halt auch noch. Und da finde ich bei diesem, zum Beispiel diesem Challenge-System, würde das gar nicht gezogen werden, weil es einfach keinem aufgefallen. Wenn es keinem auffällt, ist es auch wunderbar, dann soll es so sein, Tatsachenentscheidung, fertig. Aber
also ich muss auch sagen, hat der Videokeller den Sport fairer gemacht, besser gemacht?
Nein.
In meinen Augen fairer vom Ergebnis und von den Entscheidungen, ja. Hat der Videokeller den Sport emotionaler, besser gemacht, irgendwie spannender gemacht, irgendwie das so gelassen, die Gefühle so gelassen? Nein, weil einfach zu viele Opfer gebracht werden, dass du nach dem Jubeln gar nicht mehr richtig jubelst, sondern erstmal guckst, wird es nochmal überprüft und so weiter. Und ich sage, die Entscheidungen sind durch den Videokeller besser geworden. Der Sport, boah, weiß ich nicht, ob der besser geworden ist. Deswegen muss man auf jeden Fall schneller werden. Diese 6 Minuten sind ein absoluter Skandal. Und da muss man jetzt dran arbeiten, dass man es hinbekommt, dass man da wirklich innerhalb von 30 bis 40 Sekunden eine Entscheidung bekommt, dass man das reduziert bekommt. Und wenn das auf Kosten von 1-2 mehr Fehlentscheidungen in der Saison ist, dann ist das eben der Fall. Dann muss man dieses Opfer gehen. Aber jetzt da irgendwie das ganze Spiel nochmal rückwirkend in dieser Szene zu analysieren und zu suchen, war da vielleicht was anderes noch falsch und so weiter, das macht den Sport und die Emotion kaputt.
Wir sind Fan-Podcast. Und dieser Podcast und unser Fan-Dasein, das lebt von Emotionen. Fußball hätte uns wahrscheinlich nie so gecatcht, wenn diese Emotionen nicht so im Spiel gewesen wären. Also jeder Jugendliche, jeder Fan, der sich anfängt für Fußball zu interessieren, der vom Fußball gecatcht wird, der wird doch gecatcht von Emotionen, der wird doch davon gecatcht,
dass Emotionen sind schlechter geworden. Entscheidungen
ist besser geworden. Aber dann würde ich ganz stark behaupten, dass dieser Videoschiedsrichter eben den Fußball kaputt macht, weil der Fußball durch Emotionen lebt. Und wenn du im Stadion stehst und 7 Minuten lang oder nach jedem Tor was fällt, deine Emotionen nicht so entfalten kannst, weil du nie richtig weißt, ist das jetzt ein Tor, wird es doch wieder zurückgepfiffen, wird jetzt 6 Minuten lang wieder irgendwo gesucht, dass irgendwo ein Fehler, dass irgendwo ein Foul gewesen ist oder da irgendwas gewesen ist, dann nimmt mir das einfach den Spaß am Fußball.
Absolut, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte, aber auf gar keinen Fall bei 6 Minuten und auch auf gar keinen Fall bei 10 Videoentscheidungen pro Spiel oder
das
so.
Das Produkt wird ja auch schlechter gemacht. Also wenn ich jetzt vorstellen würde, mir würde die Bundesliga gehören und ich würde einfach nur nach maximalen Erfolg, nach maximal Entertainment irgendwie bewerten, dann würde ich ja sagen, ich muss maximale Emotionen hervorrufen, um das Produkt so geil wie möglich zu machen. Und das Produkt Bundesliga oder Fußball-Bundesliga ist auf jeden Fall dadurch ein bisschen schlechter geworden.
Und deswegen würde ich clustern. Ich würde gucken, welche Entscheidungen können maximal schnell getroffen werden, die zu kompliziert sind und achtfach gecheckt werden müssen, raus.
Torlinientechnik, check.
Dann würde ich, genau, check. So, da gibt es auch kein Falsch und kein Richtig, kein Interpretationsspielraum. Okay, andere Sachen, die dann nicht so gut passen, raus. Und dann würde ich gleichzeitig noch sagen, man checkt eine Sache, So, die angesprochen wurde oder die gecheckt werden sollte, aber hat dann nicht die Erlaubnis, noch 10 andere Sachen parallel im Nachgang, die einem dann noch auffallen bei den Videobildern, auch noch zu checken. Also auch raus. Da muss man natürlich dann auch Verständnis bei den Fans schaffen. Nicht, dass es dann in einem Jahr heißt, was ist das denn? Ey, man sieht auf dem Videobeweis ganz klar, da ist was anderes. Nein, dann sind die Schiris nicht daran schuld. Das wurde so festgelegt, das wurde so kommuniziert. Aber klar ist, man muss wegkommen von der Häufigkeit dieser Entscheidung, von der Abhängigkeit dieser Entscheidung und dass das Produkt nicht kaputt geht, dass diese Emotionen komplett zerstört werden.
Also mir macht der Videoschiedsrichter ziemlich viel kaputt und nimmt mir sehr viel Spaß und Emotionen und an dem Fußball-Dasein, weil es für mich einfach, ich kann mich irgendwie nicht mehr über Tore so freuen, wie ich es sonst gemacht hätte und weil immer mitschwingt, war es jetzt oder meldet sich gleich der Kölner Keller oder Kölner Keller, da sagt es ja schon, Kölner Keller, wir werden später dazu kommen, aber ja.
Das ist er, ich habe ihn hier gerade auf
als Du Bild. Hast den Videokeller. Es ist wirklich...
Da sitzen ja übrigens alle nebeneinander, ne? Also klar, wissen die meisten, aber da sitzen ja für alle Spiele alle Jungs da nebeneinander. Also dann kannst du da so ein bisschen getrennt mit so leichten halben Trennwänden, aber dann theoretisch wird da, während du gerade für den HSV Köln entscheidet ein anderer. Gestern gab es kein Parallelspiel, aber 15:30 entscheiden die da hinten links gerade eine andere Situation und so im anderen Spiel.
Ja,
können sich alle nochmal einmischen und zur Rudelbildung im Videokeller machen.
Und wenn ihr jetzt euch mal zurückerinnert an die Zeit vor dem Videoschiedsrichter und auch an die Schiedsrichter, die es zu der Zeit gab, Ist irgendwas, wo ihr sagt, da ist auch eine Veränderung? Weil für mich ist es so, dass die Schiedsrichter komplett austauschbar geworden sind und dass ihnen einfach dieses Standing fehlt, weil sie sich darauf verlassen, dass alle Sachen irgendwie doch nochmal gecheckt werden, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage sind, ein Spiel so zu pfeifen, dass sie dem einen Stempel aufdrücken im Sinne von, dass sie eine Art haben, ein Spiel zu führen, weil es ist so austauschbar geworden. Es ist einfach, wenn ich jetzt Schlager sehe bei dem Spiel, also das hätte es damals nicht gegeben, also beim Schiedsrichter vor dem Videoschiedsrichter da sein, die hätten ein ganz anderes Standing gehabt, die hätten auch Situationen instinktiv anders bewertet, als sich immer darauf zu verlassen, ja okay, du hast jetzt noch den Kölner Keller, die werden das schon irgendwie für mich regeln und dann wird da nochmal geschaut. Also ich finde, das ist einfach eine absolut negative Entwicklung und es macht den Fußball in meinen Augen in vielen Sachen kaputt.
Es gibt natürlich einen Nachteil, der reingekommen ist, den es früher nicht gab für die Schiedsrichter und das ist, dass die Verantwortlichen auf der Bank mit ihren iPads und mit den Laptops angefangen haben, die Situation sich dann selber auf Video nochmal anzuschauen und dann massiv gesagt haben immer, ey Schiri, übrigens, wir haben uns nochmal das in der 30. Minute angeguckt, das war ganz klar, abseits, du schuldest uns jetzt also hier ein Gegentor, was wir zu Unrecht bekommen haben und so weiter. Und auch die Fans natürlich mittlerweile mit den Handys und so fortgeschritten sind, dass dann per WhatsApp direkt reinkommt, ey übrigens, eigentlich muss es hier 2-0 stehen und es wurden schon 2 Tore aberkannt. Und ich glaube, dadurch wurden die Schiris auch so ein bisschen gezwungen, in dem Zeitalter irgendwie da nicht am Ende die Dummen zu sein. Ne? Und
das ist ja das große Argument pro Videoschiedsrichter. Die ganze Welt weiß es, jeder Zuschauer weiß es, jeder vor dem Bildschirm weiß es und der das Spiel leiten soll, der weiß es nicht. Warum? Warum? Und das ist so, der ist die ärmste Sau. Alle wissen, was die richtige Entscheidung ist und der kann einmal minimal falsch stehen. So, und das, ich glaube, du kannst das Rad nicht mehr zurückdrehen. Ich finde es auch fair, aber ich glaube, dass es wird in 5 Jahren, in 10 Jahren noch so sein wie jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, irgendwie wird es schon Regelanpassungen geben, weil das ist ein bisschen zu extrem. Aber irgendwie wird man, denke ich mal, die Technik nutzen. Aber für mich ist es ein Unterschied zwischen, ist der Schiedsrichter zum Beispiel gestern hat er total keine Linie gehabt. Und
doch, hat er.
Ja, gegen den HSV war sehr, sehr schlecht, keine Autorität, super zerfahren, hat das Spiel irgendwie selber bestimmt. Und das ist ja nochmal ein Unterschied, ob zu dem reinen Videothema. Und da muss man sagen, da war es einfach eine sehr schlechte Schiedsrichterleistung ohne Fingerspitzengefühl, aber Video ist ja nochmal ein zweites Paar Schuh, aber er war ja unabhängig vom Video einfach schlecht.
Aber wir diskutieren immer häufiger über diese Schiedsrichterentscheidung, ja, und ich finde, dass es wird immer mehr.
Weil man natürlich aber auch einen Anspruch hat an 100% Perfektheit, oder früher hattest du das halt nicht. Und jetzt muss es halt natürlich.
Ich habe einen Anspruch auf eine klare Linie. Und die
das ist aber was anderes als mit Video. Die klare Linie würde ich nochmal
beim Video trennen. Dann als auch von den Schiedsrichtern auf dem Feld. Weil ich finde, die ist einfach nicht erkennbar.
Ja, bei guten Schiedsrichtern ja. Die sollte eigentlich bei jedem Bundesliga-Schiedsrichter erkennbar sein. Gestern war sie nicht erkennbar. War auch einfach ein schlechter Schiedsrichter. Also ein sehr, sehr schlechter.
Ja.
Punkt.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von König Pilsner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge HSV, meine Frau. Wir sind zu dritt heute hier und analysieren die ganze Geschichte mal. Kai, Muchel, ich, Gato, Pia ist arbeiten. Ja. Hat keine Zeit, hat auch keinen Gegnercheck gemacht, hat sie geschrieben. Ist aber nicht schlimm, denn es geht gegen Dortmund. Ich denke, Dortmund können wir alle so schnell aus der Hüfte mal irgendwie sagen, wer da gut ist, wer da nicht gut ist. Also das können wir auf jeden Fall ganz gut analysieren. Ja, Köln. Beziehungsweise starten wir mal was Positivem. Heidenheim. das klingt schon wie Schnee von gestern, aber wir haben gewonnen und sind in der nächsten Pokalrunde. Das Spiel, Muchel, du warst nicht vor
Ort, ne? Nee, ich war, fort, ne? war ein paar Tage noch in der Sonne, ja.
Aber, also ich meine, wir können es ja schnell
abhaken. Ja, ich fand es wichtig. Ich fand es wichtig, auch wenn man sieht, was jetzt da rausgekommen ist, auch mit der neuen Auslosung. Also das sieht ja glänzend aus im DFB-Pokal. Also jetzt auch gegen Kiel, kann ich verraten.
Wir spielen zu Hause gegen Kiel. Ich würde sagen, also für mich fast das Beste los, was wir hätten kriegen können. Im Achtelfinale, wenn wir das dann hoffentlich gewinnen werden, sind wir im Viertelfinale. Und es gibt auch ein paar Partien, die so gegeneinander spielen, wo schlecht gegen schlecht spielt. Also es gibt auch in der Viertelfinale.
Ja, das heißt schlecht gegen schlecht, aber zumindest wo jetzt irgendwie, ne, nicht Bayern gegen Drittliges spielt, wo klar ist, dass die Bayern das Ding ziehen, so, ne? Also.
Und ich will mal Gato hier im Podcast sehen, wenn wir ausgeschieden werden gegen Heidenheim und Heidenheim dann gegen Kiel gespielt hätte. Ja, da hätte eine Krise bekommen.
Wie also Berlin damals.
Wie geil ist das?
Berlin hat auch gegen irgendwie Scheiße gespielt. Aber ich sage jetzt mal so, zum Beispiel ist schon mal so ein Spiel Hertha gegen Kaiserslautern. Wenn wir gegen den Gewinner spielen, sind wir schon wieder eine Runde weiter. Gladbach gegen St. Pauli, da sind wir zum Beispiel auch gegen den Gewinner, weil Freiburg-Darmstadt haben wir auch eine Chance. Freiburg hat sich ein bisschen gefangen, im Gegensatz jetzt zum Saisonbeginn, aber sind zum Beispiel, also das ist alles so, machbar. Wo ich sagen würde, das ist machbar.
Ja.
Aber deswegen, geil, dass wir gewonnen haben, ist, wir brauchten den Sieg auch, weil in der Bundesliga haben wir jetzt dreimal in Folge verloren und es wäre richtig scheiße, wären wir jetzt danach ausgeschieden, dann wäre die Stimmung mega, mega im Keller gewesen, weil Heidenheim ist eine Mannschaft, gegen die müssen wir halt gewinnen.
Aber auch da wieder Schiedsrichterentscheidung gab es natürlich auch, ne? Also der Elfmeter, der für uns gepfiffen worden ist, ja, ich würde mal sagen, also auch fragwürdig, ne? Also eine Situation, wo man ganz klar aussagen kann, im DFB-Pokal gibt es in der zweiten Runde einfach noch keinen Videoschiedsrichter, sondern da war es eine Tatsachenentscheidung von dem Schiedsrichter.
Und, die ja aber am Ende des Tages hart, aber gerecht war.
Ja, kannst du, also natürlich aus HSV-Bulle würde es jetzt sagen, okay, den kann man geben, so, aber der war schon, ja, er hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn er den nicht gegeben hätte, so. Also, das ist dann fair muss man dann auch sein.
Ja, und die rote Karte, siehst du die fair an? Da die rote Karte für Heidenheim? Ja,
die sehe ich, also da wäre Königshöfer wär durch gewesen und als letzter Mann geht er da so rein, ist für mich eine klare Notbremse. Das ist für
also
mich
hat
eine
der Schiri da mal ein bisschen besser und klarer gepfiffen?
Definitiv. So, was heißt insgesamt besser gepfiffen? Aber das ist für mich eine klare rote Karte gewesen, dass er war letzter Mann, er war, also kann es ja mal sein, dass es auf der gleichen Höhe ist oder so. Deswegen, das war für mich klar.
Ja.
Elfmeter Torschütze, dann Robert Glatzel, der uns dann in die nächste Runde schießt.
Ausgerechnet Glatzel, haben ausgerechnet viele Glatzel, gesagt, ja. Den sehr sicher verwandelt. Alle haben sich für Glatzel gefreut, riesen Jubeltraube auf dem Spielfeld, also alle Fans natürlich auch, aber vor allen Dingen alle Mitspieler.
Das heißt, wir können schon mal abhaken, dass er sich da irgendwie beleidigt oder schlecht angestellt hat aufgrund seiner Situation, dass er gar nicht mehr spielt, zum Teil sogar auf der Tribüne sitzt. Die Mannschaft liebt ihn noch, er liebt die Mannschaft noch, das hat man, finde ich, das haben die Bilder, finde ich, gezeigt. Und umso krasser, dass Königsdörfer, also hier die Fans im Podcast schreiben ja schon auch viele so, was ist mit Königsdörfer, warum spielt er immer und sie können es nicht verstehen. Das ist ja die, nicht nur bei uns, übrigens auch auf der Pressekonferenz, die Polzin dann vor solchen Spielen gibt oder nach solchen Spielen gibt, ja immer das zentrale Thema. Und er hat wieder auf ihn gebaut und er hat wieder nicht getroffen, was man sich ja dann erhofft hätte. Aber ich finde, das kommt mir da so ein bisschen zu negativ rüber, gar nicht in Bezug auf Königsdörfer, sondern in Bezug auf die Truppe, weil die Truppe hat zwar nur 1-0 gewonnen, aber war schon in Heidenheim die deutlich überlegenere Mannschaft, hat, finde ich, ganz klar den Stempel aufgedrückt und man hat gesehen, wir sind von der Qualität und von der Reife, die wir aktuell mitbringen, besser. Das hätte man auch vor, als wir da in der zweiten Liga vor einem Jahr noch gegen unterklassige Mannschaften immer wieder mal die Leistung nicht abrufen konnten. Hier konnten wir sie abrufen und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir vielleicht auch mal ein Tor schießen. Also man hätte uns vorwerfen können, dass wir uneffizient vom Tor waren, aber und dass Königsdörfer vielleicht nicht trifft, aber die Mannschaft insgesamt hat deutlich überlegen gespielt. Ich finde, der Einzige, der noch abgefallen ist, war Thuringer.
Thuringer
und oder Riga. Und ich war noch ein bisschen verwirrt wegen der Aufstellung, weil ich schon fand, dass man so ein Spiel immer mit der besten Aufstellung angehen sollte und da noch nicht an die Bundesliga denken sollte, weil dafür, finde ich, ist der DFB-Pokal zu wichtig. Das ist meine private Meinung und fand dann aber schon so ein paar Wechsel grenzwertig, aber im Nachhinein sind sie alle gut gegangen. Aber so viele waren es ja
dann auch nicht, ne? Also ja. Du hattest mit
Perez.
Perez im Tor, ja, genau. Thuringer, dann hattest du Georgiulaishvili, der von Beginn an gespielt hat.
Das kannst du machen, ja.
Der genau, hat definitiv.
Ja, das kannst du machen.
Und sehe ich auch ganz klar in der Startelf, davon mal ganz ab. Mhm. Und Rössing Lelicit, der auch von Beginn an gespielt hat. Aber ansonsten war das ja die gleiche, war es eine ähnliche Startaufstellung, wie wir es sonst auch haben. Und dass der Torwartwechsel kam, das war von vornherein ja auch bekannt und wurde angekündigt. Man kann jetzt Perez nicht irgendwie groß was vorwerfen. Ich finde, von hinten raus, die Bälle waren jetzt nicht so sicher gespielt, wie man sie manchmal von Heuer Fernandes kennt. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, gegen Köln, den Pass auf Sambi.
Ja. Was also, war ich mit Sambi? Also für mich ja mit der beste HSV im Moment. Was war mit ihm gegen Heidenheim? War er verletzt? Wurde er pausiert? Also das, auf jeden Fall war er nicht stark verletzt, weil er im nächsten Spiel wieder am Start war. Aber
ich weiß es auch nicht, so, Belastungssteuerung.
Ja, aber solche Spielchen finde ich dann, also klar, wir kennen die Hintergründe nicht.
Ja, ich fand es, muss ich sagen, alles in Ordnung, weil du hast...
Die Mannschaft hat funktioniert.
Die hat funktioniert so. Und bei Perez ist ja nicht so, dass irgendwie damals irgendwie, der ist ja, alle Spieler sind ja vielleicht ein paar Prozent schlechter. Natürlich kann es auf die paar Prozent angehen, aber es ist nicht, dass du einen riesen Abfall hast von der Leistung. Da kommt jetzt nicht irgendwie ein A-Jugendlicher rein oder irgendwie einer, der ansonsten so ein... Ich sag mal, er hat jetzt nicht zum Beispiel Bakariata oder Sahiti gebracht, die nie spielen würden und so gar nicht im Kader wären. Also deswegen, das würde ich sagen, das ist noch in Ordnung.
Also ich hätte gerne Katterbach gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der auf der Bank war gegen Heidenheim. Haben wir das irgendwo gerade mal griffbereit hier? Kai, du hast da irgendwas offen?
Nein, anscheinend nicht, nee.
Nee, Katterbach war auch nicht auf der Bank. Das hätte ich mir schon gewünscht, weil ich jetzt auch gegen Köln mit Mikkel Bronzy... Ja, er lässt sich nicht wirklich was zu Schulden kommen, aber er ist auch nicht so, dass man sagt, irgendwie, der ist wirklich Bundesliga-tauglich, der Junge. Das ist für mich so, ja, einfach noch eine Schwachstelle, wo wir einfach nicht den optimalen, ja, Besatzung haben auf der Position.
Ich finde,
ja,
hält, ja.
Wenn wir jetzt bei gegen Köln mal kommen mit der Aufstellung, da hat dann ja in der Abwehr Muheim, Elfadli, Vuskovic, Remberg war ja am Anfang nicht ganz sicher, wo er denn jetzt spielt. Und Mikkel Bronzy
Position eingenommen.
Capaldo nicht im Kader, irgendwie Waden oder bla, auf jeden Fall irgendwie verletzungstechnisch wurde er irgendwie noch gepokert. Also von Merlin Polzin, das war ja alles gar nicht richtig öffentlich. Er hat ja eigentlich am Donnerstag gesagt, nee, sind alle fit, also Capaldo ist auch fit, also bis auf die Langzeitverletzten, aber dann auf einmal war er nicht im Kader drin. Mikkel Bronzy, ja, natürlich ist er nicht sehr gut. Ich finde ihn aber auch nicht grausam. Und nee,
genau.
Ich finde es aber auch jetzt zum Beispiel kein Drama, weil er ist die Zweitbesetzung auf der Position. Und für eine Zweitbesetzung ist okay. Gottschalk-Willi ist die Erstbesetzung. Ich habe zwar nicht ganz verstanden, warum er nicht begonnen hat und eingewechselt worden ist, vielleicht kräftetechnisch, aber im nächsten Spiel bin ich mir sehr sicher, dass er beginnt. Wenn Mikkel Bronzy jetzt unser erster Rechtsverteidiger wäre, dann würde ich sagen, weiß ich, und wir auch irgendwie kaum Ersatz hätten. Dann weiß, wir sagen, ja, weiß nicht, Kaderplaner, also momentan schwierig, aber so ist es bad luck, dass Gottschalk-Willi da irgendwie den Pfosten geküsst hat und mit einer Maske noch nicht richtig spielen kann oder nicht richtig fit ist, weiß ich nicht. Und dann Mikkel Bronzy jetzt erstmal spielen, der es okay macht. So. Aber ja, das war unsere Abwehr. Remberg hat dann im defensiven Mittelfeld gefehlt, beziehungsweise nicht gespielt. Und das, finde
ich, hat man echt gemerkt. Gerade in der ersten Halbzeit hat man gemerkt, dass einfach die Lücken vor der Abwehr einfach extrem waren. Und dass da so ein Staubsauger wie Remberg einfach, der das in den letzten Spielen einfach sehr, sehr gut gemacht hat, einfach gefehlt hat.
Der Trade-off war dann ja, also Fabio Vieira und Lokonga haben gespielt. Das heißt, der Coach hat für sich innerlich gesagt, Remberg lasse ich in der Innenverteidigung spielen, statt Torunariga und statt Sumahoro, weil Remberg erstens besser ist und B, habe ich dann im defensiven Mittelfeld mit Lokonga halt auch einfach einen sehr guten Spieler. Also sprich mit Vieira, Lokonga, Remberg fahre ich besser als Remberg,
Lokonga, Torunariga halt oder sowas. Ne? Also das hast du halt gemerkt, dass da einfach die...
Richtig, aber hättest du, ich sag jetzt mal, lieber einen Torunariga drin, ich hätte lieber so gespielt. Natürlich fehlt fehlt Remberg, aber was willst du machen? Dann hast du halt hinten drin einen Sumahoro, der irgendwie einmal gegen Bayern eine Halbzeit gespielt hat, wo auf die Mütze bekommen hat, oder einen Torunariga, der noch nicht richtig beim HSV angekommen ist. Also es ist ein bisschen...
Ich hätte tatsächlich...
Alternativlos für mich jetzt gewesen. Also Alternativen hast du, aber ich hätte auch so entschieden.
Ich hätte tatsächlich, so sehr ich Fan von Lokonga bin und auf Vieira irgendwo schätze, hätte ich wahrscheinlich Meffert von Beginn an spielen lassen.
Ja, okay. Ich jetzt nach diesem Spiel würde ich sagen, vielleicht jetzt ja. Aber gut, jetzt hat es eh erledigt mit Vieira, ist immer gelb-rot.
Ja.
Aber davor hat Lokonga war irgendwie bis zu seiner Auswechslung gefühlt fast bester Spieler gegen Wolfsburg gewesen, in den Himmel gelobt worden. Also ich muss sagen, vorm Spiel, ich hätte genauso entschieden, Meffert ist auch fair enough, kann man auch bringen. So war das auf jeden Fall beim HSV im Mittelfeld, beziehungsweise gegen Köln. Die hatten da gefühlt oft Überzahl. In der ersten Halbzeit haben sie vorne mit hatten wir nicht so richtig Spielzugriff. Wir haben okay mitgespielt, aber mit Ragnar Ache, wie er ausgesprochen wird, hatten sie einfach einen Stürmer, der da die Bälle links, rechts abgelegt hat. Und wir hatten einfach die zweiten Bälle nicht. Köln hatte zu viel Überzahl im Mittelfeld, hatten zu große Lücken, sind da aufgeklafft und dann, ja.
Naja, das war ja ein Spiel, was in der ersten Halbzeit komplett anders war als in der zweiten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit haben sich die Teams ja so ein bisschen egalisiert und jeder hatte eine Phase, aber nicht so eine klar bessere Phase. Es war jetzt nicht so, dass die Spieler dann in der Halbzeit saßen und gedacht haben, wir waren hier 45 Minuten unterlegen, weder die Kölner noch die Hamburger.
Und ja, in den letzten 15 Minuten war Köln schon... Köln
hatte auch seine Momente. Würde ich auch sagen. Ja. Und man hat, finde ich, aber gesehen, das hat man auch so in den Interviews vor dem Spiel von beiden Trainern mitbekommen, dass sich halt jede Mannschaft so krass auf den Gegner eingestellt hatte. Und da hat man gemerkt, dass Köln leider on top eine Mannschaft ist, und da zoll ich denen auch Respekt, die taktisch ja eben nicht immer das gleiche Gesicht zeigen. Ja, also die gehen sowohl ins 1 gegen 1 über den ganzen Platz in die Manndeckung, stellen dann auf einmal wieder um auf eine Raumdeckung. Also du weißt bei Köln irgendwie nie, was du bekommst. Daraufhin hat Polzin die Truppe halt auf verschiedene Szenarien eingestellt und immer wieder gesagt, okay, wenn die so spielen, dann müssen wir so antworten und so. Und dann war es ja irgendwie sehr taktisch geprägt. Und ich finde, dann merkst du in solchen Spielen, gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit war es alles komplett anders, merkst du dann so, okay, was entscheidet dann? Ja, okay, dann lass uns noch konzentrierter bei den Standards sein, weil beide Teams waren auch so in der Analyse als gleich stark eingestuft ungefähr. Ja, also beide sind begeisterte Aufsteiger, die Stimmung war positiv, wir sind besser als, also Köln und HSV sind besser als normale Aufsteiger. Ich finde, diesen Ruf haben wir uns auch verdient. Das ging jetzt ziemlich schnell nach 7 Jahren zweite Liga, dass der HSV jetzt schon nicht mehr als normaler Aufsteiger ist.
Woran machst du besser fest? Nicht an den Punkten.
Nö, aber ich finde die Spielen, also ich finde auch, wie die Gegner sich nach den Spielen äußern. Und ich sag dir auch, woran
ja,
ich
besser fest mache. Ja, aber schön spielen am Ende des Tages.
Aber wenn du
absteigen so und schön gespielt zu haben oder wieder abzusteigen und schön gespielt zu haben.
Das stimmt, hast du recht. Aber wenn du so weiterspielst in der Form, sowohl als Mannschaft in der Form als auch die einzelnen Spieler, glaube ich, dass du genug Punkte holst. Weil zum Beispiel, ich finde es beeindruckend, wie Elfadli, Vuskovic und Remberg, das sind für mich drei Spieler, drei zentrale Spieler in der Defensive, die trotz drei Niederlagen in Folge eine ganz gute Form haben und ihren Job ganz gut machen. Also ich bin begeistert von Elfadli, ich bin begeistert von Vuskovic, und über Remberg müssen wir nicht reden. Und wir könnten noch ein paar weitere Spieler nennen. Und das hatten wir auch noch nie nach drei Niederlagen in Folge. Und was ich nur sagen wollte ist, dann war es doch irgendwie klar, und das nervt mich so, dass wenn alle sich so auf sehr fokussieren, dass sie die taktischen Maßnahmen einhalten und die verschiedenen Szenarien auf dem Spielfeld erkennen und umstellen und so weiter, dass dann irgendwie so ein individueller Fehler den Unterschied macht. Und das hat es ja dann auch getan. Ja? Also individueller Fehler gepaart von Heuer Fernandes und Lokonga, die dann irgendwie einmal ausrutschen und zack steht's nur wegen einem individuellen Fehler in der ersten Halbzeit 0-1. Und da muss ich sagen, fehlt mir dann vielleicht im Nachgang so ein bisschen dieser Gedanke, Jungs, egal was wir hier taktisch alles besprochen haben, trotzdem muss ja jeder irgendwie noch gucken, dass er so seine eigene Form abruft und jetzt nicht zu verkopft an die Sache rangeht. Die in der Abwehr haben es geschafft. Aber ich finde so, das Mittelfeld und der Sturm haben es in der ersten Halbzeit nicht ganz so geschafft.
Heuer Fernandes-Fehler oder Lokonga-Fehler. Ich meine, Lokonga verliert ihn schon noch. Ich meine, der war nicht perfekt im Fuß gespielt. Er war
nicht gut im Fuß gespielt. Und ich,
das ist das Ding. Er muss ihn natürlich auch nicht spielen. Auf der anderen Seite sag ich, also wir sind in der ersten Liga, da rennt jetzt auch nicht irgendwie der,
rutscht der, auch
der aus, defensive A-Jugendspieler an, der jetzt irgendwie das erste Spiel macht. Den musst du vielleicht in so einer Situation nicht anspielen, den 18-jährigen Sechser. Aber ich meine, so ein Lokonga von der Premier League, den kannst du mal anspielen irgendwie in so einer Situation. Das ist natürlich bitter. In der 90. Minute musst du das auch nicht machen, wenn du 1-0 führst und das Ding über die Zeit bringen willst, dann haust du ihn nach vorne. Aber ja, so erste Halbzeit, man ist noch einigermaßen fit. Ja, also unglücklich. Dann kam ja die zweite Halbzeit. Wir haben nicht gewechselt und so, Kai, du hast ja schon gesagt, irgendwie alles hat sich dann ganz gut angefühlt. Aktuell haben wir ja vorne das eine Problem, Königsdörfer wurde ausgewechselt. Unglückliches Spiel, also wurde einmal angeschossen. Mhm. Das dachte ich schon, er kann nichts dafür, ne? Aber das ist ein Klassiker, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht.
Dann, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße.
Dann wurde, hat er fast das Tor, also er kann ja fast von Glück sagen, dass es das Foul vorgab. Ansonsten, wenn er dann das Abseits aufgehoben wäre, noch wieder beschissener für ihn gewesen. Also ich glaube,
bei seinem Kopfball, der unglücklich war. Also
ja. Er hatte zwei, genau. Also ich finde, es gibt einerseits so ein paar leicht unglückliche Szenen, die kannst du auch haben. Genau, die sind nicht so auffällig, wenn es gerade läuft, dann redet keiner darüber, dass es Pech ist. Aber es gab ja auch zwei, drei Szenen von ihm, wo er klare Torchancen hatte, ja. Also wo er auf den Torwart zuläuft, wo er den Kopfball nicht reinmacht. Das sind dann schon so leichte Qualitätssachen. Und ob die Qualität jetzt in dem Moment fehlt, Druck auf den Kopfball zu bringen, weil er gerade verunsichert ist oder weil er nicht oft genug am Kopfballpendeln ist, das ist ja egal. Am Ende wird er daran gemessen, was er abliefert. Und er kann es im Moment nicht abliefern. Das heißt jetzt aber nicht, dass er irgendwie seit Monaten in der Formkrise steckt, weil gegen Heidenheim holt er da auch die rote Karte raus, weil er hinsprintet. Und ich glaube, dass Glatzel zum Beispiel, von dem ich ein riesen Fan bin, in der Situation diese zwei Schritte nicht vor dem Verteidiger gewesen wäre und somit nicht die rote Karte provoziert hätte. So, also deswegen rein an den Toren kannst du nicht messen, aber das Spiel war nicht gut von ihm.
Ja, erneut nicht gut.
Und man muss jetzt auch einfach mal, und wir sind ein Fan-Podcast, wir können darüber diskutieren, wir können da unsere Fan-Meinung haben und das aus Nicht-Trainer-Sicht sehen. Ich frage mich so ein bisschen, was noch passieren muss oder wann da ein Umdenken beim Trainerteam passiert, dass sie jetzt mit ihn nicht mehr von Anfang an beginnen. Weil ich habe so ein bisschen
59. Minute war schon Fingerzeig, dass das.
Ja, aber ich habe trotzdem, also so ein bisschen Tim Walter-Vibes im Sinne von, dass man so ein bisschen stur ist, da jetzt doch mal jemand anders von Beginn zu bringen. Und vielleicht, ne, also.
Aber ich glaube, es sind die fehlende Alternative. Sorry,
ja, auch, ja.
Paulsen nicht, anscheinend nicht bereit für 60 Minuten. Also es reicht ja schon, wenn du ihn bis zu 60 bringst und dann auswechselt. Glatzel sehen sie momentan, dass sie das System nicht so richtig damit vielleicht irgendwie spielen können und aus anderen Gründen irgendwie nicht fit oder nicht gut genug irgendwie für die Startelf. Deswegen muss Königsdörfer spielen. Ich glaube, jetzt ist so nur so der Wurm drin und ganz Hamburg redet darüber und es geht an ihm ja auch nicht spurlos vorbei.
Definitiv nicht.
Er wird irgendwie irgendeine Zeitung oder irgendwelche Kommentare lesen und du kannst natürlich intern so mega aufbauen. Ich glaube, für ihn wird es jetzt halt einfach irgendwie gut tun, wenn man sagt, ey, gegen Dortmund beginnt jetzt Paulsen, der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat. Paulsen so, du musst jetzt mal irgendwann möglich sein, mal irgendwie dein Buddy für, du bist jetzt auch keine 39, für 60 Minuten, du hast dann noch eine 15-minütige Pause, da kannst du dich erholen, dann nochmal 5 Minuten Vollgas und dann kommt Königsdörfer halt in der 60. Minute rein und dann mit Schwung und halt irgendwie vielleicht, dass er dann irgendwie ein Tor schießt, aber dass nicht mehr die ganze Last des Nicht-Tore-Schießens vom HSV auf Königsdörfer lastet, dann kann er vielleicht ein bisschen befreiter irgendwie aufspielen wieder.
Also wenn Paulsen ein- oder zweimal trifft, dann ist das natürlich völlig berechtigt und dann ist egal, wie er sonst gespielt hat, die Umstellung auf Paulsen richtig gewesen. Und ich weiß auch, dass sich alle Fans darüber aufregen, aber nochmal, es wurde in der Woche wirklich nochmal genau erklärt, in der Woche, vorm Spiel und nach dem Spiel. Königsdörfer, Dompe und Philippe, das sind halt drei schnelle, wuselige Spieler. Und dieser Speed hat uns hat der Mannschaft bisher in der ersten Liga, diese Umstellung, hat der Mannschaft super gut getan.
Deswegen ja, aber wir haben keine Tore gemacht, Kai.
Du hast recht, aber ich sag dir jetzt, wo der Speed entstanden ist. Der Speed entsteht, dass Königsdörfer nach außen zum Doppeln die Außen aufsucht und sowohl für, mit Dompe Doppelpässe spielen kann oder mit Philippe. Das heißt, das ist kein Mittelstürmer, der vorne im Strafraum parkt, sondern der auf die Außen aufweicht. Das fällt dann schon mal weg, diese Kombination mit diesen wuseligen Spielern. Dazu kommt, dass du eben bei Ballabfang schnell in die Spitze steil spielen kannst.
Kai, das kann ich alles verstehen.
Die anderen Spieler können halt nicht so schnell hinterher sprinten, so wie
Königsdörfer. Kai, aber was bringt es dir, wenn du am Ende keine Tore machst?
Ich weiß, hast du völlig recht, aber die Elemente werden dir dann fehlen. Was ja noch schlimmer wäre, ist, wenn du am Ende keine Tore machst
und keine Tore. Dir fehlt es nicht. Wenn du keine Tore machst, fehlt es dir auch nicht.
Du hast ja zumindest Torchancen. So, und wenn du jetzt durch Glatze nicht mal mehr oder durch Paulsen das Risiko siehst, dass du dir noch weniger Torchancen erspielst, so, weil die anderen dann sich noch weniger, also dann haben noch Philippe und Dompe noch weniger Szenen, in die sie sich reinspielen können, dann wird es noch schwerer. So, und deswegen sage ich immer, ey, solange wir noch genug Chancen haben, kannst du noch so weitermachen. Aber ich verstehe auch, dass wenn Paulsen einmal richtig steht und das Tor macht, dann läuft das Spiel ganz anders.
Wir haben einfach ein Sturmproblem, haben wir wirklich. Wir haben wirklich ein absolutes Stürmerproblem. Und da muss, egal wer wie fit wird, ob Paulsen lass ihn zur Halbserie jetzt in der Winterpause richtig fit sein musst du da nachlegen. Und da muss ein Stürmer sein, der nochmal richtig Qualität mit reinbringt. Da muss wirklich was gemacht werden.
Füllkrug wurde heute schon wieder diskutiert.
Ja, wurde ja geschrieben, es gab einen Podcast mit seinem Berater und der hat einfach mal rausgehauen, muss weg von der Insel, ist nicht zufrieden, hat nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Aber er ist natürlich eigentlich so gar nicht der Spieler, der in das System passt. Ne? Also eher bullig, Strafraumstürmer, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, nicht den krassesten Topspeed und guten Abschluss. Er weiß halt, wo das Tor steht. Ich glaube, ein geiler Typ fürs Team, für die Mannschaft. Daran wird es halt nicht hapern. Ein bisschen am Gehalt kann es vielleicht liegen, so. Wenn er Premier League Gehälter bekommt, wird nicht ganz wenig sein. Kann natürlich auch immer so ein Ding sein, dass die froh sind, dass er dann nicht mehr in der Mannschaft ist und HSV muss irgendwie eine Million Gehalt zahlen, alles gut und fertig. Aber ja, es ist.
Aber das sind genau diese Spieler, auf die wir uns irgendwie im Winter wahrscheinlich schauen werden. Spieler, die noch mit zur WM wollen, die nochmal Gas geben, die in ihrem Verein nicht so zum Zuge kommen. Also da wird es auf jeden Fall spannend werden.
Was auch wichtig sein wird, ist, dass so, hat man jetzt ja in Ansätzen gesehen, so ein Fabio Vera und Lokonga weiterhin ihre Torgefahr ausstrahlen können. Ne? Also ich meine, Fabio Vera ist hier eine absolute Freche, kriegt eine 6,0 vom Kicker. So schnell kann es gehen, wenn er die rote Karte nicht kriegt. Und
der Kicker gibt dem Schiedsrichter auch eine 3. Also.
Ja, und das Tor, was er schießt, also der Distanzschuss ist ja Weltklasse und wirklich ärgerlich, dass der Treffer nicht anerkannt wurde. Ich finde, gegen Heidenheim hat Fabio Vera und für mich wird das weiterhin einer der wichtigsten Spieler sein, der genau diese Defizite, die wir da oben eben im Sturm haben, eventuell ersetzt, also kompensieren kann. Und der hat gegen Heidenheim, finde ich, noch sehr unglücklich gespielt.
Vera,
genau. Ich fand ihn dann jetzt auch gegen Köln, hat er mich in der ersten Halbzeit nicht überzeugt. Aber was ich mochte ist, er bringt sich ein. Ja, du siehst da keinen hängenden Kopf oder er versteckt sich nicht. Ja, er ist aktiv. Und ich fand es in der zweiten Halbzeit dann gegen Köln wesentlich besser. Und eigentlich, als er dann das Tor schießt, dachte ich so, Bombe. Geil, dass er sich da anderthalb Spiele lang den Arsch unglücklich aufreißt, aber jetzt dann auch damit belohnt mit so einem mutigen Distanzschuss.
Ich bin bei Vera, zum Anfang war ich mehr begeistert. Es schwingt bei mir oder schwenkt gerade so ein bisschen um. Ich kann es noch gar nicht so richtig einordnen. Irgendwie, weiß nicht, hat er so eine Art an sich, dass er, glaube ich, weißt du, dieses, ich bin hier der 20-Millionen-Einkauf und für mich ist es einfach, es ist ein bisschen, für mich fühlt sich das ein bisschen zu locker an, so ein bisschen zu weiß ich nicht, ich fühle es irgendwie gerade bei ihm nicht. So, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich froh darüber bin, dass er die gelb-rote Karte hat und jetzt erstmal raus ist, aber ich glaube, es wäre ohne ihn genauso gut gelaufen wie jetzt mit ihm. So, also
ich weiß ein bisschen, was du meinst. Er ist halt so der klassische, super hochtalentierter portugiesischer Gefühl. Ja. Wäre noch mehr passender, wenn er Brasilianer wäre, so ungefähr. Der eher 3 Kilo Muskelmasse zu wenig hat, als zu viel hat und alles mit Technik und vielleicht auch ein bisschen, ja nicht von oben herab, aber immer den Schiedsrichter mal so ein bisschen piekst, so, der dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf den hatte und vielleicht nicht, also so Gegenteil von Remberg, sag ich mal so, ne? Mhm. Und ich mag trotzdem mit ihm, wenn er auf dem Platz ist, muss man jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Man kann ihm ja nicht absprechen, dass er nicht alles gibt. Ja, durch diese Premier League Schule ist er, glaube ich, auch defensiv ganz in Ordnung. Also da ackert er auch mit zurück. Also einmal diese gelbe Karte, ein Freistoß war blind, was er gezogen hat. Aber da ist er trotzdem 20 Meter Vollsprint hinterher gesprintet. Und ist jetzt nicht irgendwie stehen geblieben, hat die Arme hochgemacht und lamentiert oder sowas. Also auf der Stufe ist er nicht. Aber es gibt Mini-Vibes. Finde ich aber okay, weil zwei Spieler, wenn die richtig liefern, einen Spieler kannst du in so einem Kader haben, wenn die anderen halt die anderen Rollen besetzen. Nicht jeder, wir brauchen hier nicht 11 Rembergs, dann wären wir auch nicht glücklich. Deswegen, wenn das alles gut zusammenpasst, und das könnte es, glaube ich, dann wird es schon passen.
Also, aber ja. Ich sehe es so, für mich ist es ein totaler Unterschiedsspieler. Ich finde, er hatte hier schon fast den kompletten Unterschied mit seinem Tor gemacht aus der Distanz. Ich glaube,
hat sich bei dir aber auch geändert, ne? Also ich kann mich noch an die ersten Spiele erinnern, wo du ihn ganz, ganz schlecht gesehen hast.
Weil ich freue mich, dass wir so einen Spieler in den Reihen haben, weil ich finde, er wird zwei, dreimal noch den Unterschied machen. Und ich finde, es ist ein Spieler, der immer den Ball fordert, weil er so vielleicht auch das Selbstverständnis hat, dass seine Qualität etwas besser ist. Und wie oft erinnere ich mich noch an die Situation, dass das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschert und dann habe ich lieber so einen leicht lockeren, willenlosen, offensiv denkenden Portugiesen, der dann auf Krampf diese steilen Pässe steckt, anstatt dann nochmal den 100. Querpass zu spielen. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, manchmal ist es dann so, dann wird der Ball halt abgefangen, dann läuft der Gegner wenigstens nach vorne und es entsteht eine Unordnung und wenn du ihn dann wieder abfängst, dann hast du wenigstens ein unsortiertes Spiel. Und solche Situationen, die fordert Vieira halt raus und deswegen glaube ich, ist das für mich der Unterschiedsspieler.
Ja, bin ich bei dir, Kai, gehe ich mit.
Kommen wir mal zu den beiden gelb-roten Karten.
Ferrei. Die erste gelbe Karte geht schon mal los, habe ich Gefühl gar nicht richtig mitbekommen. Also gelb-rot.
Musste er ziehen,
aber in Ordnung. Bei der zweiten haben alle, denke ich mal, gesehen, da ist ja pro Gelb die mit der Intensität, selbst wenn du wegrutscht, ist es gelb. Und Kontra ist, ja, mein Gott, er rutscht weg. Es ist dann gelb-rot, er fehlt nicht nur das Spiel, sondern auch nächstes Spiel. So ein bisschen Fingerspitzengefühl wäre angebracht gewesen. Da Tobi Schweinsteiger meinte, nee, ist eine gelbe Karte, weil ist halt gelb, wenn er noch keine gelbe hätte. Also ist auf jeden Fall eine gelbe Karte, so bei der ersten gelben Karte auf jeden Fall. Und wenn es eine gelbe Karte ist, auch bei der zweiten gelben Karte eine gelbe Karte. In meinen Augen musst du die nicht geben. Ich hätte sie nicht gegeben, aber es ist halt so eine ganz knappe Entscheidung.
Man muss halt dann auch immer das, und da sind wir wieder bei unserem Intro von der Folge, wenn du eine klare Linie hast, dann gibst du diesen Ausrutscher auch vorher schon oder geben es auch andere Schiedsrichter, wenn sie eine Linie in Deutschland pfeifen, was sie aber nicht machen. Und er hat auch in diesem Spiel, auch in der ersten Halbzeit gab es, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, von den Kölnern, der auch ausgerutscht ist und dafür keine Karte bekommen hat. Und ja, es war vielleicht nicht mit der Intensität, wie es jetzt bei Ferrei der Fall war, aber da fehlt mir dann eben diese klare Linie und dieses Fingerspitzengefühl, was die heutigen Schiedsrichter, was ich vorhin auch meinte, irgendwie gefühlt nicht mehr haben, weil sie sich nur noch darauf verlassen, von einem Videoschiedsrichter kontrolliert zu werden und immer da dieses Backup haben, anstatt in so einer Situation eine klare Linie zu fahren und da eine eigene Meinung zu haben.
Genau, ey, wenn er in den ersten 10 bis 20 Sekunden sich nicht entscheidet, die zweite gelbe Karte zu geben und die Leute beruhigt und kurz durchatmet und das nicht direkt vor der Bank passiert, dann kann er, glaube ich, einfacher und skandalfreier erklären, ey Jungs, der ist ausgerutscht, ich kann ihm jetzt hier nicht nach 2 Minuten gelb-rot runternehmen. Da hat sich jetzt keiner ernsthaft verletzt, lass uns doch, das ist nochmal die letzte Verwarnung, keine rote Karte. Das ist dann am Ende, wird darüber dann weniger diskutiert, dass er die rote Karte nicht gegeben hat, als wenn er es jetzt so macht, dass er zack, sofort gelb-rot zeigt. Das Problem ist, er entscheidet in den ersten 10 bis 15 Sekunden und leider, und das ist natürlich auch clever gespielt von der Bank, direkt vor der Kölner Bank, die springen natürlich alle auf, wirklich 30 Augen gucken den Schiri an. Der merkt so, fuck, faul, entscheidet sich, ist eine gelbe Karte, ist emotionalisiert, hochgepusht und gibt sie dann. Anstatt es mal runterköcheln zu lassen, alle mal zu beruhigen und zu sagen, Jungs, er ist ausgerutscht, entspannt euch. Da hätte kein Kölner mehr sich beschwert danach.
Und das ist so, er ist halt so ein Regelbob.
Weiß die Kölner Bank
auch, ne? Also alles nach den Regeln ist das gelb, ja. Nach den Regeln wäre die zweite auch gelb. Aber das ist halt, macht einen Unterschied aus zwischen einem guten Schiedsrichter und halt einem irgendwie nicht einem guten Schiedsrichter. So, der gute Schiedsrichter hat das Fingerspitzengefühl und hat eine Linie und
letztendlich
checkt das halt auch
irgendwie ein bisschen. Er hat was Gutes für den Sport getan, indem er dann sozusagen dort die Emotionen.
Das ist völlig Quatsch an da.
Gezeigt hätte, dass er gesagt hätte, ey, ja, der rutscht aus.
Der ist gerade reingekommen. Der hat gerade vor einer Minute
die erste
gelbe Karte. Warum? Der geht doch nicht so. Also
ja. Und es gibt ja auch keinen Lerneffekt. Der Spieler kann jetzt nicht sagen, okay, in Zukunft kann der Ferrari jetzt nicht aufs Spielfeld gehen. In Zukunft darf ich nicht, wenn ich gelb habe, sofort so intensiv in den Zweikampf gehen, denn ich könnte ja ausrutschen und wenn ich ausrutsche, dann gefährde ich ihn, wenn ich so offensiv reingehe. Das heißt, da gibt es ja jetzt auch keinen Lerneffekt für Ferrari.
Ja, so schade. Und on top nächstes Spiel gesperrt, ne? Aber gut, das ja ist ja so.
Maximal
cool. Köln haben auch gesagt, so, es wäre irgendwie, sie waren auch überrascht, sie hätten da wo keine gelbe Karte gesehen, aber wenn man ja die Bilder sieht und auch im Stadion, wie die Kölner Bank aufsteht, also ja, wie du es gerade schon beschrieben hast.
Die wissen natürlich genau, ja, jetzt müssen sie die gelbe Karte fordern.
Andere gelbe Karte ist viel lachhafter in meinen Augen. Da fordert, also die gelb-rote Karte sozusagen.
Da fehlt auch Fingerspitzengefühl.
Fabio
da
Vera, noch
viel mehr.
Da viel mehr, genau. Deswegen viel lachhafter. Er weist den Schiedsrichter auf das Zeitspiel hin. Der Schiedsrichter gibt ihm daraufhin eine gelbe Karte. Nach dem Spiel mit der Begründung im TV sagt er, also der hat in der ersten Halbzeit schon die ganze Zeit was gesagt. Dann bin ich zum Kapitän gegangen, habe gesagt, er soll es bitte nicht sagen. Dann bin ich in der Halbzeit nochmal irgendwie in die Kabine oder zum Coach gegangen, habe gesagt, er soll es unterlassen. Dann macht das weiter. Und jetzt bei der Situation war das fast einfach voll und gibt ihm die gelbe Karte. Aber oh, also ja, so das ist das kannst du dann irgendwie dem Schiedsrichter Obmann irgendwie sagen und es darf ja nur der Kapitän sprechen und so. Aber das ist auch nicht im Sinne des Sports, auch nicht im Sinne des Empfinders und das ist einfach nur nach Paragraph 3.4 gehandelt und völlig ohne Fingerspitzengefühl und einfach nicht im Sinne des Sports und das ist einfach schlecht so.
Ja, jetzt argumentiere ich natürlich aus der HSV-Brille, aber ich sehe es auch so, dass Vieira in dem Moment bricht er dem Schiri ja keinen Zacken aus der Krone, dass er ihn einmal aus 10 Meter Entfernung ganz kurz einen Kommentar rüberwirft, ey, der spielt auf Zeit. So, und dann will er ihn einfach nur belehren, so nach dem Motto, ey, ich habe dir jetzt schon 100-mal gesagt, du sollst nicht meckern, aber letztendlich, wenn er drüber steht, geht das Spiel für den Schiri und für Vieira auch normal weiter. Was der Schiri eben in der Situation übersieht, ist, dass er das komplette Spiel auf den Kopf stellt oder beendet, ja, also und dann aus dem ausgeglichenen Spiel 1-4 macht, weil mit zwei Spielern kriegst du halt noch und dann noch 13 Minuten Nachspielzeit kriegst du, ist halt relativ sicher, dass du noch ein paar Gegentore bekommst. Also war die Quote bei Tipico bei 0,0, dass wir da noch weitere Gegentore kassieren. So, also ne, war wahrscheinlich, dass wir noch welche fangen. Und da sage ich auch, nimmt der Schiri zu viel Einfluss oder bestimmt dann mit seiner Entscheidung das komplette Spielergebnis?
Gute Schiedsrichter, bei sehr guten Schiedsrichtern, die krasse Autorität haben, würde Vieira das ja auch gar nicht machen. So, die würden irgendwie Vieira auch ganz anders nehmen, ja, und die würden sagen, ey Junge, keine Ahnung, ich vom Spiel irgendwie einmal kurz zu ihm hingehen und würden sagen, okay, vom HSV sind ein, zwei Heißsporne da, die packe ich mir einmal vom Spiel, sage jetzt nicht irgendwie, ihr seid ruhig und müsst die Fresse halten und alles das dann, sondern irgendwie, Jungs, ich brauche euch heute, ihr seid so gut, ihr seid die Besten, irgendwie auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise packen, dass die den Schiri vielleicht irgendwie mögen und gar nicht, dass so weit es kommt. Das ist ja nur, weil Vieira irgendwie einen Hals auf den Schiri hat, weil der irgendwie so ein typischer Schiedsrichter Pfosten ist irgendwie, höchstwahrscheinlich unterstelle ich ihm jetzt, und irgendwie Spaß dran haben, ihn zu piesacken, und der wehrt sich halt irgendwann wie ein kleines Kind, dass er ihm dann sagt, nee, ich sitze jetzt hier im längeren Hebel, ich gebe dir jetzt gelb-rot. Und stellt mal vor, das wäre ein WM-Finale gewesen, das wäre die, was ist das für eine miese Schiedsrichterleistung, dass dann von der einen Mannschaft, der eine geht runter nach zwei gelben Karten für die zweite gelbe Karte ist die Nichtigkeit, dann geht einer runter, weil er den einmal darauf hinweist, dass da irgendwie Zeitspiel ist. Das ist unterm Strich, ist es einfach dann schlecht und der Schiedsrichter hätte dieses WM-Finale entschieden und so ist es jetzt bei diesem Spiel jetzt ja auch. Und das ist einfach, weiß der Schiedsrichter selber, aber es ist einfach so.
So, und dann hat er ja auch noch so willenlos Karten an die Bank verteilt direkt danach, ne?
Also ja,
gesagt, jetzt darf gar keiner mehr was sagen, dann hat Holzin was gesagt.
Völlig
dann
überfordert.
Dann sofort die nächste gelbe Karte, ja, und so. Das ist natürlich.
Also ich finde, man kann festhalten, regeltechnisch gehen beide gelb-roten Karten in Ordnung. Wenn man es aus der Fingerspitzengefühl und einer klaren Linie sehen würde oder zumindest einem autoritären Schiedsrichter sehen würde, dann hätte er die Situation anders gehandhabt. Und das muss man ihm einfach vorwerfen. Und dass dann jetzt im Nachhinein genau das entsteht und dass man mit Heuzer 2.0 und diesen ganzen Situationen und nur über den Schiedsrichter und diese Entscheidung spricht, das ist einfach schade.
Ja, spricht für sich und leider gegen den
klares Abseits, Schiedsrichter. Foulspiel.
So. Ja.
ja, das, die Ansage war halt auch schwierig.
Wahnsinn. Ich muss sagen, trotzdem war Köln ein Gegner, finde ich, jetzt auch vor den roten Karten, der besser war als der ein oder andere Gegner, den wir schon hatten. Und ja. Ich muss sagen, gerade so, du hattest vorhin über Ache gesprochen, das muss man auch zur Einordnung mal mit erwähnen. Kaminski, boah, also die haben schon Qualität da drin. Also Kainz, Ache, Kaminski, die haben schon besser gespielt als unseren offensiven Jungs da. Also das war schon doch eine höhere Qualität als die, die wir da aktuell im Kader haben, finde ich.
Sturmtechnisch, ja.
Und ja, das war
umso bitterer, du hast es gerade gesagt, es war vielleicht ein besserer Gegner, gegen den wir gespielt haben, umso bitterer auch die Niederlage in der Nachbetrachtung zu Hause gegen Wolfsburg, die dann im Pokal 1-0, ich glaube zu Hause sogar gegen Kiel verlieren. Also, dass wir da keine Punkte geholt haben, das ist wirklich, boah, schwierig, wird immer schwieriger von Woche zu Woche, je beschissener die spielen. Aber nun gut, jetzt geht's gegen Dortmund.
Mit einem exzellent aufgelegten Dompe.
Richtig.
Ja, er hat jetzt ein Tor gemacht, klar.
Dortmund
hat gespielt.
Ja, hat er.
Ist übrigens, sorry, das muss man nochmal sagen, Dompe, ein Klassiker, der glüht ja viel mehr zwischen der 60. und ja, der 90. Minute. Ja,
das ist eher so sein Ding, ne?
Ja, weil natürlich die Gegner dann auch müde sind und das Stellungsspiel nicht mehr so genau aus, dann ist er immer einen Meter weiter weg von seinem Gegenspieler und dann wenn er einen Haken macht, kommt der Gegenspieler gar nicht mehr ran, die Flanken kommen rein, er kann entscheiden, ob er dann nicht sogar selber vorbeigeht. Also Dompe, das ist auch echt auffällig, das wollte ich nochmal sagen, das ist aufgefallen. Muhain und Dompe, die versuchen sich dann so in der ersten Halbzeit oft da so durchzukombinieren. Es gelingt ja bisher wirklich noch nicht so gut in dieser Saison. Und jetzt haben sie so den Weg gefunden, dass sie dann immer nochmal eine Seitenverlagerung in der ersten Halbzeit spielen, so von der Mittellinie auf die andere Seite, wo dann immer Gulaschwili oder Philippe den Ball auch exzellent annehmen. Und in der zweiten Halbzeit ist es nämlich immer anders. Da können sie sich dann ein, zwei Mal durchkombinieren. Da wird Dompe dann noch mehr ins 1-gegen-1 gesteckt, kommt dann immer vorbei. Das erhoffe ich mir gegen die verrückten Dortmunder eben auch, dass das so passieren wird.
Dortmund spielt am Mittwoch Champions League nochmal 21 Uhr gegen Man City. Man City mit Hause auch wieder gut aufgelegt, muss ich mal gucken. Und könnt ihr
und wenn man Kovac kennt, gucken, weiß man, er wird rotieren. Ne? Er wird...
mit Mittwoch, also sie spielen Mittwoch Champions League und Samstag, also sehr, sehr kurz hintereinander.
In Manchester,
perfekt. Von Mittwoch auf Donnerstag wird eh nicht geschlafen, keine Erholung möglich. Dann Reisen am Donnerstag, also Freitag immer noch ein bisschen im Arsch und am Samstag gibt es dann von HSV auf dem Arsch. Also es ist okay, Dortmund ist allerdings auch in Ordnung drauf, sind irgendwie stabil, muss man sagen. Haben natürlich ein bisschen bessere Einzelspieler, die ein Spiel immer entscheiden können. Aber ich würde sagen, die Chance ist da und gerade zu Hause und irgendwie müssen wir jetzt auch mal wieder langsam punkten, wir waren wieder dran. Also 4 Niederlagen in Folge fühlt sich nicht gut an.
Ja, ich habe mir das Spiel gegen Augsburg von Dortmund angeguckt in Augsburg, weil ich es einfach auch interessant finde, dass Sandro Wagner da, wer hätte das gedacht vor der Saison, jetzt schon zur Diskussion steht und hinter uns in der Tabelle steht, auch nach unserer Niederlagenserie. Und trotzdem war was drin für Augsburg und ich glaube, das, was Augsburg im Moment abliefert, das kriegen wir auf jeden Fall abgeliefert, wenn die Köpfe weiter oben bleiben und das Selbstvertrauen noch da ist nach den Niederlagen. Und da geht was, gerade zu Hause. Also ich glaube, dass Kovac da sehr rotieren wird.
Was glaubt ihr, wie spielen wir?
Also wir müssten einmal die Aufstellung jetzt gegen Man City abwarten, weil so spielt er dann nicht gegen uns.
Nee, ich meine jetzt HSV.
HSV, naja, wir haben auf jeden Fall Vieira, wird natürlich nicht dabei sein. Ferrei auch auf der Auswechselbank nicht dabei sein. Ich glaube, ich hoffe, dass Capaldo wieder da ist, dass der für Mikkel Bronzy spielt und
für Remberg jetzt.
Nee, Remberg würde ich dann anstelle von Vieira mit Lokonga zusammenspielen lassen.
Das und Remberg hinten passieren. Drin. Also
nee, Capaldo hinten drin.
Capaldo genau, hinten drin. Aber in der Innenverteidigung, weil wenn Remberg, du und rechts hast du dann ja, weil Remberg hat ja in der Innenverteidigung gespielt sozusagen, zusammen mit El Fadli und Vuskovic. Wenn Remberg weggeht, würde Capaldo den Part in der Innenverteidigung wieder nehmen, den er sonst auch genommen hat. Ja. Dann hast du Remberg mit Lokonga im Mittelfeld und rechts hättest du Mikkel Bronzy, da würde ich aber Gottschalk-Willi, glaube ich, dass das dann beginnen wird.
Ja, der wird spielen, ja.
Und dann ist eigentlich die rechts, Philippe hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber spielt, glaube ich, ja, Königsdörfer.
Genau, das ist die zentrale Fragestellung, wer da spielen wird. Also
ich würde gerne mit Pausen starten.
Königsdörfer hat natürlich den Speed, bei Dortmund ist es eventuell davon auszugehen, dass wir vielleicht ab und an mal irgendwie einen Konter fahren könnten.
Ich glaube, er zieht es durch mit Königsdörfer.
Ich habe gerade geguckt, Pauls, wahrscheinlich mehr Sinn. Laut Kicker, Paulsen, ich glaube, Topgeschwindigkeit 31,1 oder so, oder 31,3, I don't know. Königsdörfer 34,1, also das ist schon mal ein großer Unterschied. Aber ich glaube auch, dass Paulsen spielt.
Ja.
Und dann irgendwie 60. Minute. Und ist ja auch eigentlich ganz gut für Standards. Kannst mal Standard ziehen, mal eine Ecke. Und Paulsen hat seine Sache auch echt ganz gut gemacht. Und so gerade gegen Dortmund und so, da ist Paulsen so ein bisschen erfahrener auf Augenhöhe. Kann man wegschubsen, kann auch was mit Stellungsspiel, irgendwie mit ziehen, halten, beißen irgendwie ganz gut machen oder wettmachen. Und
was haltet ihr von Philippe vorne drin?
Ist eine Option, tatsächlich. Nicht meine Favorite-Option, weil irgendwie Stand jetzt hat er den Torrichter auch noch nicht gepachtet, auch 0 Tore. Ne? Oder?
Nee.
Hat er ein Tor geschossen?
Ja, natürlich hat er ein Tor geschossen. Gerade letztes Heimspiel.
Ja?
Beim 4-0 gegen, war das gegen Mainz, oder?
Oh, ja, man ist an mir vorbeigegangen. Also auf jeden Fall noch nicht viele Tore geschossen. Und kann man machen. Also rechts wäre dann ja Baldi, kannst du reinnehmen, der jetzt noch nicht mal so richtig das irgendwie in den Kader geschafft hat.
2 Tore hat er sogar gemacht gegen Mainz.
2 Tore gegen Mainz?
Ja, ja.
Mann. Immerhin. Ja. Also ich würde Paulsen vorne sehen und wenn tatsächlich...
Gegen Heinheim hat er auch ein Tor gemacht, oder?
3 Tore hat er schon gemacht.
Ja. Ich glaube, er ist unser bester Torschütze. Also.
Mann. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja. Also was Polzin wichtig ist, ist, glaube ich, das hat er auch vor dem Spiel in Köln gesagt, dass die Mannschaft sich eben da auch zum Teil nicht aus der Kompaktheit und Defensive rauslocken lässt. Ja, dass wir da nicht in so eine Spielsituation kommen, dass wir versuchen dann Dortmund im eigenen Stadion hoch zu pressen und dann irgendwie in irgendwelche Konter laufen oder irgendwie zu offensiv da früh reagieren. Ich glaube, das ist Polzin super wichtig. Da wird es nur jetzt die Gefahr sein, dass Dortmund natürlich mit der Qualität im Kader vielleicht in der Lage ist, uns tatsächlich auszuspielen, aber das, was ich gegen Augsburg gesehen habe, nein. Also wenn der HSV weiterhin so kompakt steht, dann können uns nur so individuelle Fehler wie gegen Köln jetzt irgendwie killen oder rote Karten. Das ist, glaube ich, das, was Polzin, wo damit er auch bisher positive Erfahrungen gemacht hat, wofür wir auch als HSV viel Lob bekommen, dass wir eben nicht wie ein typischer Aufsteiger spielen. Und das müssen wir jetzt gegen Dortmund irgendwie nochmal durchziehen. Und
ja. Also du sagst vorne...
Ah, ich glaube, also...
Wen würdest du dir wünschen?
Wünschen, das ist so schwer. Also ich gebe ja zu, ey, wenn ich weiß, dass der eine ein bisschen sicherer das Tor macht, dann sofort den rein, weil, wie gesagt, ja, gebe ich
ja,
einen Muchel Punkt. Ne? Wir können 100 geile Angriffe spielen, wenn wir kein Tor schießen, bringt uns das nichts. Ich würde trotzdem, und jetzt werden die Fans mich steinigen, weil alle sehen es ja anders, ich würde mit Königsdörfer es noch einmal probieren, weil gegen Dortmund passt es zu perfekt. Wir stehen tief drin, die kommen so ein bisschen, da brauchen wir einen Spieler mit Speed. Und dann ab der 60. Paulsen, wenn wir hinten oder wenn es unentschieden steht oder Glatzel.
Ja, ich würde tatsächlich Philipp vorne in der Spitze starten
müssen. Ja. Das kann man machen, das wäre für mich auch noch eine gute Alternative.
Erste Version Paulsen, zweites Philipp. Da musst du fragen, wer rechts ist. Ne? Bei D war nicht im Kader, aber ich glaube nur aus Leistungsgründen. Da brauchst du ja auch dann irgendwas Fixes. Rössing Lelisit, wäre falsche Seite.
Ja, wäre falsche Seite, aber ich glaube, es wäre trotzdem Call, den ich machen würde.
Oder Gottschulz Willi.
Ja,
der kann also auch,
wir haben auf jeden Fall
und Mikkel Bronzi spielt rechts hinten und der Bray spielt rechtes Mittelfeld. Ja, also es gibt Optionen, das ist ja das Gute. Schauen wir mal, 15:30.
Ja, Samstag 15:30, das sind doch die Spiele, die wir wollen.
Richtig. Muchel, du bist jetzt, Köln hast du ja auch gemacht, ne? Aus Westen, ja, man hat die Story gesehen. Ja. 8 von 34 habe ich nur gesehen.
Ja, 8 von 34, Leipzig muss ich ja...
Und Erlebnis, Stadionerlebnis ist immer geil in Köln.
Ist
gut, ne?
Köln ist schon stark.
Also muss ich sagen, die Musik... Ja. Nichts gegen deine Hymne,
nein.
Aber für mich ist die Hymne ist auf Platz 1 und unsere Hymne, also HSV-Hymne ist für mich auf Platz 2.
Echt jetzt?
Ja, ich finde die unglaublich.
Die Kölner Hymne?
Ja, fand ich schon immer. Ich bin auch irgendwie ein Karneval-Fan, aber ich finde die derbe geil.
Ja, okay.
Also
haben sie ihre Karnevalstrikots angezogen.
Ja, ist das schon
Einleitung
wie
Schlaf, der 5. Jahreszeit.
Ne? Also, ja.
Nein, also grundsätzlich in Köln ist es schon immer schön. Also es ist immer besondere Vibes, wenn man da so in Köln ist.
Und im Vorwege war es ja auch schon wieder bei Social Media, ne? Wenn die ganzen Internet-Rambos da schon wieder unterwegs sind und schon wieder irgendwie, ah, passt auf, und die Kölner sind auch, wollen HSV jagen und so. Ich weiß immer nicht, was in den Köpfen los ist. Ey, warum müsst ihr im Vorwege immer so eine Scheiße, so ein Bullshit irgendwie auf irgendwelchen Social Media Seiten, weil er irgendwo was gehört hat? Also, ja. Also es war alles gut. Es war, ich habe vorher noch Köln Kalk gegen Kalk. Das war auf dem Stadion nebenan.
Ja. Köln Kalk Verbot.
Köln Kalk Verbot. Habe ich noch ein Spiel geschaut. Ich müsste jetzt mal nachschauen, wer das genau war. Das war irgendwie Kreisklasse, aber wir haben den Ground noch gemacht.
Und da macht der Videoschiri noch nicht alles kaputt, ne?
Ja,
der
macht
da
gar nicht,
da wird noch ehrlich gespielt.
Und da gibt's auch keine Diskussion. Da wird dann das wird so hingenommen wie es denn in dem Fall war. Ich schaue gerade. Also, das war Borussia Lindenthal Hohenlinde 2 gegen Borussia 05 Köln Kalk.
Geil. Ja.
Ja. War also,
ich
muss sagen, ganz kurz.
Aber jetzt, guck mal, guckt euch das Bild an. Ich meine, schon geil, ne? Wenn du da direkt vor dem Stadion so spielst. Es waren ziemlich viele Hopper da. Es waren insgesamt 52 Leute, die sich eingeloggt haben. Also, es war ein großes Hopper-Treffen da.
Ey, nochmal eine Sache zu den deutschen Schiris, weil wenn es passt, dann jetzt. Ich habe am Donnerstag war ich im Fischereihafen und habe nochmal ein paar Bundesliga-Schiedsrichter getroffen, tatsächlich aktive.
Du erzählst immer
eine Scheiße. Doch, habe ich. Und die haben erzählt, dass sie
zum Beispiel... Ich bin ganz Ohr. Ja.
Da sieht man mal was, dass sie zum Beispiel auch so in die Türkei und so eingeflogen werden, weil dort eben aufgrund der Korruption oder auch in Griechenland die Oligarchen dann den Schiris gar nicht mehr glauben im Inneren, im Land. Und wenn dann so eine komische Schiri-Ansetzung kommt, dann sagen sie so, nee, akzeptieren wir nicht. Und dann werden halt neutrale Schiris eingeflogen. Und,
echt?
Ja, und geil. Das sind dann halt auch diese deutschen Bundesliga-Schiedsrichter, die dann auf einmal in der
Türkei... Die Idris dieser Welt.
Ja, genau.
Die bekommen dann sehr viel Kohle oder nicht dafür?
Die bekommen da wahrscheinlich sehr viel Kohle. Ja. Und da sieht man nur, dass es in anderen Ländern noch schlimmer ist mit den Schiedsrichtern und den...
Türkei, Zimmern. Aber wirklich absolutes Skandal. Und mir wurde, apropos Schiri-Skandal, letztens das Video angezeigt vom, ich glaube, Champions League-Halbfinale Chelsea gegen... irgendein Verein, ich glaube irgendwie irgendeinen ukrainischen Verein oder so, Kiew oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, wo Michael Ballack, kennt ihr doch diese Szene, wo Michael Ballack in der 90. Minute über den halben Platz hinter dem Schiri hinterher rennt, weil es offensichtlich Handspiel war. Nur das Problem war, davor gab es auch 5 Szenen, die glasklar waren, die, wo der absolute Fehlentscheidung war, und ich glaube, der Schiri, der hätte wirklich gewettet, also ich glaube, no joke. Und da bist du wirklich am Verzweifeln. Da ist der Bart schon wieder ganz gut, weil da kannst du als Schiri natürlich nicht so viel Scheiße bauen. Aber das war wirklich unfassbar.
Apropos Schiedsrichter, und jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit. Und es hat auch keinen HSV-Bezug, aber UEFA Cup 89.
Herrlich.
Gibt es im Moment eine ARD-Doku, wo es darum geht, nämlich Diego Maradona, Mafia und ein bestochener Schiri. Da geht es nämlich darum, dass Stuttgart das Hinspiel mit 2-1 verloren hat und man dann in dem Spiel in Neapel vermutet worden ist, dass dort der Schiedsrichter bestochen worden ist von der Mafia.
Naja, er hat ein Häuschen bekommen. Kommen. Also
ja, genau. Er,
Haus, was soll das denn?
Lebte danach ganz gut.
Ja, und,
ich weiß gar nicht, wer es war von Stuttgart, wer es wie
schön. Buchwald.
Buchwald, ne? Ja. Der dann eine gelbe Karte bekommen hat, dass er im Rückspiel nicht dabei
war. Wo er so 3 Meter weg vom Mann steht. Also so ganz wild. Und da sage ich, wenn es einen Skandal mal so einen illegalen Skandal gab, da sind wir nämlich gar nicht so Heutzer. Weit weg mit Vuskovic und Heutzer. Also diese Dope, wenn du Spieler rausnehmen willst, die dem Verein helfen, also wenn du sagst, gegen den HSV irgendwas machen willst, ja, dann sagst du, ein Vuskovic war gedopt damals und hast irgendwie dubiose Dopingproben von A nach B irgendwie verloren oder irgendwo hingebracht. Und gibt es Karten, das kannst du mich einfacher machen, weil ein Tor kannst du ja irgendwie schlecht zusammenpfeifen, aber so Karten und Leute vom Spielfeld stellen, das lässt sich natürlich schon einfacher machen. Null Vorwurf an die deutsche Schiedsrichterszene, aber da sieht man es, da hat der Schiri das eher über Karten gemacht damals.
Das ist geil, dass er ein Haus bekommen hat.
Ja, und die Mafia.
Ja, aber gut, vielleicht muss man wirklich sagen, so, der hatte keine andere Wahl, weil ansonsten stand ihm mit der Knarre vor ihm.
Ja. Andere Länder, andere Titten.
Oh ja, Mann. Gott sei Dank ist es nicht wie in der Türkei.
Nein. Was steht sonst an? Seid ihr alle da gegen Dortmund?
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 15:30 Uhr. Endlich mal was zum Gucken im Volkspark. Die Stars kommen und man kann sich alle mal live anschauen. Muchel, du bist wahrscheinlich auch da, ne?
Ich bin auf jeden Fall da, klar. 9 von 34 dann.
Ja, das ist gut. In anderthalb Wochen ist unser Live-Podcast.
Ja. Ja. Jalla, jalla, jalla. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und es wurde eine Überraschung angekündigt.
Ja. Kommt.
Ja, aber von, also meine Frau hat gesagt, sie hat eine Mini-Überraschung für uns.
Hä?
Ja, weiß ich auch nicht. Genau so, ich auch. Ich so, hä, für was denn? Ja, für einen Podcast. Ich so, wir nehmen montags immer auf. Ja, nee, Live-Podcast. Ich so, ah, okay. Also wir sind...
Sie hat eine Überraschung?
Ja. Keine Ahnung.
Okay.
Genauso geguckt
wie du. Vielversprechend.
Also jetzt nicht, dass da irgendwie... Aber es meinte so eine kleine Überraschung.
Ich bin ziemlich sehr... Gibt es überhaupt noch Tickets?
Ja,
ein paar Resttickets
gibt es. Ganz paar, ja. Ich hab lange nicht mehr reingeguckt, aber...
50 Tickets, 60 Tickets gibt es vielleicht noch.
Könnt ihr mal reinschauen.
Ich wurde heute angeschrieben, wie lange wir wohl den Podcast machen. Also wann?
Das wird gigantisch,
ja. Ich glaube, geplant ist 20 Uhr Start. Und ich würde mal sagen, bis spätestens 22 Uhr sind wir durch mit dem... So anderthalb Stunden
wird Podcast. Da sind ja noch ein paar links, rechts Leute, Nummern dabei. Also ich denke mal, wir werden anderthalb Stunden reden. Und dann gibt es noch eine halbe Stunde was anderes.
Ja.
Oder eine Viertelstunde oder irgendwie so.
Mal gucken. 20 Minuten, ja. Da haben wir auf jeden Fall noch was geplant. Also das könnt ihr euch alle noch reintun. Jetzt aber nochmal abschließend euer Tipp für Samstag gegen Dortmund.
Also ich glaube, aufgrund dieses Augsburg 1, obwohl Augsburg spielt ganz anders als wir. Ne? Ich wollte gerade sagen, da fallen noch wenig Tore, aber Augsburg hat ja wirklich Beton angerührt ohne Ende. Und so ein Freitagabendspiel, da sagst du noch immer ab, sagst du 1-0, alles gut, nehmen wir mit. So ein Samstag, Tageslichtspiel, ich glaube, da geht immer noch ein bisschen mehr mit Toren. Vielleicht so ein 2-2, das ist schon so eine wilde Nummer.
Ich weiß nicht warum, aber ich bin optimistisch, 2-1 Sieg.
Ja!
Weil ich glaube, Dortmund wird so ein bisschen überschätzt. Also ja, das ist diese Niko Kovac-Konstanz, aber das Bayern München und so sind sie noch lange nicht. Dementsprechend, wenn wir die gute Leistung wieder abrufen aus den letzten Spielen, glaube ich, dass der Knotenplatz, du hast recht, wahrscheinlich nicht von Königsdörfer, aber von irgendjemand anderem und dann auch nicht von Vieira. Mein Gott, von wem dann? Aber
Gato würde jetzt sagen, der Philipp würde der Knotenplatz.
Philipp Lokonga, also wir haben schon genug Dompe, also wir haben schon genug Spieler, die Tore schießen können. Also da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, da muss eher der Knotenplatz sein. Deswegen, ich sage 2-1 Sieg ist tatsächlich auch was ich bei Tipico tippen würde.
Okay. Ja, ich
mit einer geilen Quote, top.
Ich würde auf dem Unentschieden tippen, auf dem 1-1. Natürlich wünsche ich mir einen Sieg, aber ich gehe vom Unentschieden vom 1-1 aus. Ansonsten, was gibt es sonst noch? Kurz abschließend vielleicht auch noch, unser Tom Mickel hat eine Funktion beim HSV übernommen, nämlich im Nachwuchs. Und er wird jetzt nach seiner aktiven Laufbahn als Bindeglied zwischen oder als Koordinator im Übergangsbereich als Funktion installiert. Und unser Urgestein bleibt weiterhin beim HSV und übernimmt da eine Rolle, finde ich sehr gut. Ich finde, es gibt keinen passenderen wahrscheinlich als ihn.
Guter Typ, war mal im Podcast hier bei uns. Für alle neuen Hörer könnt ihr die Folge mal nachhören, lohnt sich.
Ja, also finde ich, gefällt mir, dass man dann so eine Spieler auch an den Verein bindet und der hat die Raute wirklich im Herzen und ist ein super loyaler Typ. War ein toller Podcast mit ihm, haben wir gerne zugehört. Hört immer rein und das mal als kleine Randinformation noch. In diesem Sinne.
Nur der HSV.
Nur der HSV. HSV.